Herzlich willkommen zur Masterclass Warum schiebst du auf? Ich freue mich total auf diese erste Masterclass in einer Reihe von hoffentlich ganz vielen. Und wir schnacken nicht lang, wir gehen jetzt direkt in die PowerPoint-Präsentation. Und dann legen wir los. So, das ist sie. Und ich erzähle euch zuerst mal, welche Ziele ich damit habe. Und zwar möchte ich gerne helfen, dass ihr herausfinden könnt, warum ihr eure Sachen oder eine bestimmte Sache aufschiebt, anstatt sie zu machen. Weil das tatsächlich der erste Ansatzpunkt ist, wenn man weiß, warum man etwas nicht tut, um dann eine Idee zu haben oder Wege zu finden, um dann wieder ins Tun zu kommen. Und der Ablauf für heute Abend ist wie folgt: Begrüßung und Einstieg. Das war jetzt gerade kurz. Ich erzähle noch ein bisschen was zu mir. Dann machen wir eine kurze Reflexion, wirklich ganz kurz, zum eigenen Aufschiebeverhalten, um so ein bisschen in das Thema reinzukommen. Und dann biete ich so ein paar Bereiche an. Und dann ist das Ziel, dass ihr euch aussucht, eine Aufgabe oder ein Aufgabengebiet, wo ihr für diese Masterclass genau darauf achten wollt, warum schiebe ich denn da auf? Weil das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, es kann sein, dass ihr 5 Sachen aufschiebt und bei jeder ist eine andere Ursache. Und ihr könnt ja auch die Aufzeichnung immer wieder angucken und dann nochmal später für andere Bereiche auch angucken. Ich gucke nochmal, dass ich hier ein bisschen im Bild bin vielleicht in der Aufzeichnung. Mal sehen. So, wir machen auch eine Hypnose. Eine kleine Selbsthypnose geht ganz kurz, damit ihr auch damit euer Unterbewusstsein auch ein bisschen mitmacht, weil das ist ein ganz mächtiges Tool. Habe ich ja gerade neu noch dazugelernt, um nicht nur immer hier im Kopf zu arbeiten, weil der ist zwar sehr schlau, aber nicht immer so schlau, weil das Unterbewusstsein einfach so einen großen Anteil hat an dem, was wir tun oder auch nicht tun, dass ich es ganz sinnvoll finde, den ab jetzt überall potenziell mit einzubauen. Wer die nicht mag, macht einfach nicht mit, aber das ist einfach nur eine Entspannungsübung, die, sag ich mal, noch andere Teile des Geistes dafür öffnet, jetzt über dieses Problem nachzudenken. Also das finde ich ganz, ganz hilfreich. So, und dann stelle ich typische Ursachen von Aufschiebeverhalten und Prokrastination vor und dann gibt es jeweils zu jedem Bereich ein paar Fragen, um zu reflektieren, trifft das auf mich zu oder trifft das auf mich bei dieser Aufgabe oder bei diesem Aufgabenbereich zu. Und am Ende machen wir dann noch eine Rubrik Fragen und Antworten. Da habe ich ja gesagt, diejenigen, die jetzt hier live sind, die können dann parallel im Chat immer ihre Fragen reinschreiben und kriegen dann am Ende Antworten darauf. So, erstmal, wer mich noch nicht kennt, mit wem habt ihr es hier zu tun? Ich bin Katrin Grobin, ich bin Diplompsychologin und ich arbeite schon seit vielen Jahren jetzt als Coach und als Trainerin. Das heißt, ich mache Seminare. Und das tue ich unter anderem an der Universität Hamburg. Da bin ich mit einer halben Stelle in der Woche, also circa 20 Stunden angestellt in der Psychologie. Und freiberuflich bin ich unterwegs für Firmen, für Einzelpersonen und turne so überall rum und habe halt 2 Themenschwerpunkte, auch wenn ich noch mehr immer mal mache, aber 2 Hauptthemenschwerpunkte: Aufschieben bzw. Produktivität und Stress und Entspannung. So, und wie kam ich denn zu diesem Thema? Aufschieben, Prokrastination. Das habt ihr euch vielleicht schon gedacht, vielleicht auch nicht. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, denn ich habe selber auch vieles aufgeschoben in Schule, in Studium, zum Teil auch noch die ersten Jahre, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Da habe ich dann abends manchmal 22 Uhr angefangen, das Seminar für den nächsten Tag vorzubereiten. Das ging dann recht lange und es war fürchterlich anstrengend, also wirklich fürchterlich. Oder irgendwelche Klausuren, wo man dann über Nacht lernen muss oder mehrere Nächte. Einfach nur blöd. Und deshalb habe ich für mich auch Wege gesucht, wie ich das verändern kann, weil mir das total auf den Keks ging. Also ich wollte das nicht mehr. Und ich kann mit Freude vermelden, heute ist mein Leben viel besser und viel produktiver. Zum einen studiere ich nicht mehr. Das hat auf jeden Fall geholfen, weil so ein Studium bietet einfach unglaublich viele Möglichkeiten aufzuschieben. Und je mehr ich mache, was mir Spaß macht und je weniger ich mache, was mir keinen Spaß macht, umso besser wird es auch. Und natürlich schiebe ich auch immer noch mal was auf, da will ich auch nicht lügen. Es gibt immer noch Dinge, da habe ich nicht so Lust drauf, da schiebe ich noch mal so ein bisschen. Aber es ist kein Vergleich dazu, wie das gewesen ist, als ich es noch nicht verstanden habe, was da eigentlich passiert. So, um rauszukriegen, was hilft, habe ich mich damals in meinem Studium dann schon beschäftigt, in meiner Abschlussarbeit mit dem Thema Aufschieben. Das war ungefähr 2005, als ich damit angefangen habe. Und die hat sich ein bisschen hingezogen, die Arbeit, das schon. Also ich sage nicht, wenn man weniger aufschiebt, heißt das, alles ist super und alles geht schnell. Das ist nicht immer der Fall. Aber Wie gesagt, das sind bei mir mittlerweile Ausnahmen. Das heißt, man hat es auch in der Hand, zu gucken, wo gönne ich mir das noch ein bisschen, vielleicht auch aus gutem Grund, und wo will ich das auf keinen Fall. Und aus dem Wissen, was ich da generiert habe, habe ich 2009 ein Seminar, ein Training zusammengestellt, was ich seitdem regelmäßig unter anderem an Unis anbiete, aber auch eben in Coachings und Seminaren, offline in Firmen in Hamburg und so weiter. Und seit 2018 bin ich auch online unterwegs. Also ich war schon gut gewappnet, als Corona anfing, zum Glück, weil ich schon wusste, wie das hier geht, um einfach noch mehr Leute zu erreichen, weil ich weiß, dass das Thema wirklich ein ganz großes ist und ganz viele Leute da Bedarf haben. So, jetzt kommen wir schon zu unserem Workshop, unserer Masterclass. Unser Vorgehen. Ich werde also gleich verschiedene Themen ansprechen und Inhalte erklären. Und es gibt dann immer mittendrin, beziehungsweise danach, jeweils eine Reflexionseinheit. Dafür brauchst du, falls noch nicht vorhanden, Papier und Stift, um dir Notizen zu machen. Oder wenn du zwei Bildschirme hast, halt freier Blick auf ein Notepad oder irgendwas, dass du dir ein paar Notizen machen kannst. Und auf den Folien, wo diese Fragen sind, ist immer so ein Pausesymbol, hier wie früher auf dem Kassettenrekorder. Und wenn dieses Pausesymbol ist, dann gibt es halt ein bisschen Zeit, die Aufgabe zu bearbeiten und darüber schriftlich nachzudenken. Und ich habe eben schon gesagt, hier jetzt in der Live-Version werde ich es jetzt nicht so endlos ausdehnen, einfach weil die Aufmerksamkeit auch gerade am Abend jetzt nicht so unendlich lang ist und es ja auch vielleicht auch nicht für jeden alles zutrifft. Ich gebe ein bisschen Zeit und werde aber die Aufzeichnung zwischendurch auch stoppen, dass das Video nicht so lang wird. Und wenn du sagst, über die Fragen will ich jetzt nachdenken, dann drückst du einfach bei dir in dem Video auch auf dein Pausesymbol, kannst dann so lange deine Notizen machen, wie es für dich passend ist. Und dann drückst du wieder auf Play und dann geht es relativ schnell dann auch wieder weiter. Ja? Ich empfehle sehr, diese Pausen wirklich zu machen. Ich weiß, die Versuchung ist groß, sich erstmal alles anzugucken und nur den Input mitzunehmen. Aber ich kenne das auch von mir. Das ist dann interessant und das Gehirn freut sich über Input, aber richtig nachhaltig verändern oder was lernen kann man eigentlich nur, wenn man wirklich aktiv mitmacht. Von daher empfehle ich dir wirklich, sonst lieber das Video über ein paar Tage zu strecken, wenn du heute nicht so viel Zeit hast, aber wirklich diese Fragen für dich zu beantworten, damit du auch wirklich den maximalen Nutzen daraus ziehen kannst. So, und jetzt fangen wir schon gleich an. In welchen Bereichen oder was schieben Menschen häufig auf? Da habe ich natürlich viel recherchiert, ich habe Leute gefragt, ich habe viel Literatur gelesen und habe verschiedene Bereiche gefunden, in denen aufgeschoben wird. Und die kannst du ja jetzt im Geiste einmal mit mir durchgehen und gucken, wo ist es denn auch bei mir, in welchem Bereich, falls du auch noch nicht weißt, welche Aufgabe du für heute dir vorgenommen hast, anzuschauen. Also der eine Bereich ist Gesundheit, Körper. Das ist alles, was dazu führt, dass wir halt uns besser fühlen und gesünder sind. Sei es Gewicht verlieren, Gewicht zunehmen, mehr Sport machen, gesünder essen, anders essen, weniger Süßes oder Rauchen aufhören oder Arzttermine vereinbaren oder was auch immer für dich dazu gehört, dass dein Körper sich gut anfühlt und auch gesund und fit ist. Dehnübungen übrigens für die, die viel am Schreibtisch sitzen, das schiebe ich tatsächlich auch manchmal auf. Also da gibt es eine Menge, was man tun kann und oft weiß man das und selten tut man es. Dann im Beruf. Da wird auch oft aufgeschoben, wobei Studien herausgefunden haben, je mehr Freiheit besteht, also je weniger man kontrolliert wird, wenn man eine Aufschiebetendenz hat, umso stärker ist die Gefahr, dass das Aufschieben tatsächlich passiert. Das heißt, wenn man eine Arbeit hat, wo der Chef quasi nebenan sitzt und immer guckt, dann schafft man meistens mehr, wenn man sonst dazu neigen würde, aufzuschieben, als wenn man zum Beispiel selbstständig ist und ganz alleine arbeitet oder im Homeoffice arbeitet und keiner guckt. Das höre ich jetzt auch oft, ne? Sind ja viele auch immer noch im Homeoffice und ist ja auch schön, dass es die Möglichkeit gibt. Aber Aufschiebetendenzen haben tatsächlich zugenommen, vor allen Dingen bei Aufgaben, wo man nicht so Lust drauf hat. Ausbildung ist ein ganz großer Punkt, weil gerade Ausbildung oder Studium oder so haben halt viele Inhalte, wo man jetzt nicht so Lust zu hat, die man aber irgendwie machen muss. Und ja, da schieben viele ganz, ganz doll auf. Und auch da, je mehr Freiraum besteht, je weniger kontrolliert wird, je größer die Schritte sind, die man bewältigen muss, umso mehr wird meistens aufgeschoben. Dann im Haushalt. Das ist sehr unterschiedlich. Manche schieben den Abwasch auf, manche finden den ganz leicht, manche putzen nicht so gern, räumen nicht so gern auf. Ausmisten ist immer bei vielen ein Problem. Nicht immer, bei vielen ein Problem. So. Deswegen habe ich ja neulich auch so eine Podcast-Episode gemacht mit einem Gast zum Thema aufräumen und ausmisten, so ein Ordnungscoach, die Daniela, weil das wirklich auch ein großes Thema ist, dass viele bei sich zu Hause das eigentlich gern anders hätten, aber es irgendwie nicht besser hinkriegen. Ich nehme mich da nicht aus. Ja, gerade wenn bei uns viel Stress ist, sieht sie auch nicht immer super aus. Und wenn es normal bleibt und man es dann wieder wegkriegt, ist ja nicht schlimm, aber manche haben da schon so einen Berg angesammelt und wissen nicht so richtig, wie sie da wieder rauskommen. Dann weit vorne, organisatorisches und Papierkram. Das hassen auch ganz viele Leute. Steuererklärung, Belege abheften, irgendwelche Anrufe machen, das Auto zum TÜV bringen oder zur Wartung oder was auch immer. Diese Sachen sind oft gar nicht so groß, aber sie sind halt irgendwie lästig oder man braucht dafür irgendwas und dann wird das oft geschoben. Einkaufen, für manche ist es Hobby, shoppen gehen oder Essen einkaufen. Manche finden das gar nicht so gut. Und ich persönlich zum Beispiel finde ja fürchterlich, wenn ich etwas brauche, also wenn ich eine neue Hose brauche und die dann suchen muss oder eine Jacke, das finde ich immer anstrengend. Oder Technik kaufen oder so wird auch oft aufgeschoben. Und ja, könnt ihr mal überlegen, was bei euch so ist. Thema Beziehungen von jemanden kennenlernen, jemanden mal mit jemandem Kontakt machen, Freundschaften knüpfen, bis hin Beziehung pflegen, Kontakte halten, Leute anrufen oder irgendwelche Nachrichten beantworten oder auch Schluss machen, wenn die Beziehung nicht mehr das Ding ist oder klärende Gespräche führen oder mit Geschäftsbeziehungen auflösen, wenn es nicht mehr passt oder. Also je unangenehmer, umso mehr wird es aufgeschoben tatsächlich. Oder auch je höher der Angstfaktor, ist schon so ein kleiner Spoiler. Ja, das hat in Beziehung ganz viel mit Angst zu tun. Wir denken, das wird unangenehm und dann lassen wir lieber die Finger davon, bis es dann irgendwie von alleine sich nicht mehr vermeiden lässt. So, und besonders spannend finde ich, dass auch Freizeitprojekte und Urlaub und Reisen aufgeschoben werden. Also eigentlich schöne Dinge. Bei den anderen könnte man ja noch sagen, das hat schon auch oft was Negatives. Aber das hat zwei Aspekte. Ich gehe schon mal ein ganz bisschen in unser Thema. Denn bei Freizeitprojekten muss man ja die Zeit auch freischaufeln, dass man es auch wirklich macht. Und man muss manchmal auch Voraussetzungen erfüllen, sich irgendwo anmelden, irgendwelche Dinge kaufen und parat haben und so weiter. Das wird oft aufgeschoben, also sodass nicht die Tätigkeit an sich eigentlich aufgeschoben wird, sondern der Angang bis dahin. Und genauso sehe ich das bei Urlaub und Reisen auch. Dann ist das Geld nicht da oder man hat keine Lust zu planen oder es ist gerade schwierig zu reisen. Ja, ich mache eine Reise im Oktober, wollte eigentlich fliegen, weil ich gar nicht so gern so lange Bahn fahre und ich habe jetzt doch ein Bahnticket gebucht, weil das mit dem Fliegen gerade so eine etwas unsichere Sache ist, finde ich. Und je weiter die Reise und je komplizierter das alles ist, umso eher ist man in der Gefahr, das auch aufzuschieben. Oder die große Weltreise, die man immer machen wollte oder so, die hat natürlich dann ganz viele Aspekte, die man aufschieben kann. Gut, und jetzt nimm mal Zettel und Stift oder dein Notiznotebook und überleg dir, welche Aufgaben schiebst du denn gerade so auf oder welche schiebst du häufiger auf? Was ist aktuell gerade, was du aufschiebst und für welche Aufgabe oder für welchen Bereich möchtest du in dieser Masterclass zuerst die Ursache herausfinden? Und ich bitte dich, nimm dir einen Augenblick Zeit dafür und schau das Video bitte erst dann weiter, wenn du damit fertig bist. Und in der Live-Version, wie gesagt, gebe ich euch einen Augenblick Zeit jetzt und sag dann Bescheid, wenn ich wieder weitermache mit dem Inhalt. So, hier kam eben eine super Frage, die nehme ich direkt nochmal mit rein, aber ich mache das mit der anderen Folie, nicht, dass man hier weiterklickt. Wartet mal. Ich gehe nochmal eben zurück, wenn ich es schaffe. Hier war eben noch eine gute Frage tatsächlich. Wie merke ich, dass ich aufschiebe? Die mache ich jetzt mal direkt eben hier rein und beantworte die nochmal schon direkt. Also, wenn ich entscheide, dass ich jetzt Freizeit habe, dann fühle ich mich in der Regel bei der Freizeit gut, weil ich die Priorität gesetzt habe, jetzt frei zu machen. Und dann ist es ganz entspannt, selbst wenn ich weiß, da ist noch viel und ich so ein bisschen denke, ist nicht so schön, dass noch so viel ist, dann fühle ich mich aber trotzdem ganz gut mit mir. Wenn ich aber aufschiebe, was ja ein irrationales Verhalten ist, also es ist nicht logisch, dann ist das in der Regel so, dass ich zwar irgendwas anderes mache, entweder was anderes arbeite oder auch mich entspanne, ablenke, was esse, ein Schläfchen mache oder sonst wie, aber irgendwie hängt hier immer so das Damoklesschwert über meinem Kopf und ich habe so ein komisches Gefühl, so, eigentlich müsste ich. Oder immer, wenn ich an dieses Thema denke, die Prüfung oder was auch immer, dann ist das so ein Puh. Ja, das heißt, ich habe so ein schlechtes Gewissen und so ein großes Unbehagen in der Regel, was je näher der Termin kommt, umso größer wird. Und daran erkennt man in der Regel, ich sage immer, wenn du ehrlich zu dir bist, merkst du es, daran erkenne ich, wenn ich aufschiebe versus wenn ich klug verschoben habe. Das ist zumindest so meine Erfahrung oder was ich auch von Klientinnen und Klienten weiß. So. Jetzt kommen wir zur Hypnose. Ich mache jetzt eine kleine Hypnose mit euch. Hypnose ist, klingt jetzt ganz gruselig vielleicht für den einen oder den anderen, deswegen möchte ich es kurz erklären. Es hat überhaupt nichts zu tun mit so einer Show-Hypnose, wo die Leute irgendwie wild wie Hühner rumlaufen oder was die da auch machen. Das gehört verboten und ist auch in einigen Ländern tatsächlich verboten, also zumindest wenn es nicht ethisch korrekt gemacht wird. Es ist auch nicht wie in den Krimi-Folgen, wo dann jemand hypnotisiert wird und danach durch Codewort am Telefon irgendwie dazu gebracht werden kann, jemanden oder sich selber umzubringen. Das geht gar nicht. Ja, es geht gar nicht, wirklich. Hypnose ist eigentlich ein Zustand, den du kennst, Trance. Das hat man, wenn man sehr vertieft in etwas ist und sehr entspannt ist. Also man kann am Meer sitzen und einfach so auf die Wellen gucken und dann geht man automatisch in so eine Trance. Oder wenn ich ein Buch lese, bin ich voll in dem Buch. Oder wenn ich so ein bisschen vor mich hin träume. Oder beim Autofahren manchmal, wenn ich denke, so, wow, wie bin ich hier hingekommen? Was ist dazwischen gewesen? Dann war ich auch kurz quasi weg. Aber natürlich war ich nicht ganz weg, nur nicht mit dem Bewusstsein so sehr bei der Sache, was beim Autofahren keine gute Sache ist, aber wenn ich mich entspanne, natürlich schon. Und das ist eigentlich der Zustand. Und wenn du zum Beispiel autogenes Training kennst, das ist eigentlich eine Selbsthypnose. Denn der Erfinder, der Schulz, ist auch ein Hypnotiseur, Hypnotherapeut gewesen und er hat das aus der Hypnose abgeleitet, dieses Verfahren. Und wilder ist es auch nicht. Also das heißt, entweder man selber macht es für sich selbst oder mit Anleitung oder mit einem Coach oder Trainer oder Therapeuten geht man halt in eine tiefe Entspannung. Und dadurch ist der Verstand nicht so sehr im Weg und man kann einfach super auch das Unterbewusstsein mit reinnehmen. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich relativ unspektakulär, wenngleich sehr wirksam und eine ganz tolle Methode. Und deswegen, wer jetzt Lust hat, macht gerne mit. Ich möchte euch jetzt anleiten oder euer Unterbewusstsein so ein bisschen anspitzen, jetzt mitzumachen und mitzudenken, weil es natürlich sein kann, wenn da unbequeme Fragen dazwischen sind, dass da irgendwelche Widerstände dazwischen hüpfen und sagen, das will ich gar nicht wissen. Und um das so ein bisschen zu vermeiden, damit ihr mehr auch an die Wurzel kommt tatsächlich, möchte ich euch gerne einmal präparieren dafür. Im guten Sinne. Und es ist völlig okay. Man fühlt sich nicht hypnotisiert in der Hypnose. Man ist knallwach eigentlich dabei, aber man fühlt sich wunderbar entspannt, so sehr, wie es eben geht. Also lass los, wie du kannst. Ich werde dann, wenn ich die Entspannung angeleitet habe, ein paar gute Sätze sagen, die dir helfen, mehr Klarheit zu erlangen. Und dieses Audio kannst du auch später nochmal dir anhören. Das werde ich also einzeln nochmal bearbeiten und auch mit zur Aufzeichnung tun, dass du dir das auch nochmal anhören kannst. Und je mehr du dich entspannen kannst, umso mehr lässt dein Verstand los und umso wirksamer wird das Ganze funktionieren. Okay. Also dann nimm eine bequeme Position ein, im Sitzen wahrscheinlich jetzt heute. Sonst macht man das auch gerne im Liegen, aber Sitzen ist wunderbar. Geht auch im Stehen übrigens. Ja, man entspannt sich im Zweifel nur so weit, wie es geht, ohne dass man umfällt. Und dann nimm einen tiefen Atemzug. Schau einmal mit den Augen nach oben und beim nächsten Ausatmen schließt du deine Augen. Und deine Augenlider schließen sich fest und immer fester. Und sie sind ganz tief entspannt, so entspannt, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen. Und wenn du gleich versuchst, die Augen zu öffnen, wirst du feststellen, je mehr du versuchst, die Augen zu öffnen, umso fester und entspannter verschließen sie sich. Teste und überzeuge dich. Und nun lass diese Entspannung wie eine Welle von den Augenlidern, vom Kopf bis zum Fuß, bis zu den Zehen runterfließen. Eine warme, weiche Welle der Entspannung. Und du lässt los und du gehst noch tiefer. Und wir können diese Entspannung noch vertiefen, indem du etwas paradoxerweise, aber lass es einfach zu, es ist erprobt, wenn du gleich die Augen noch einmal öffnest und wieder schließt und beim Schließen noch tiefer in die Entspannung gehst. Öffne einmal deine Augen und schließ deine Augen wieder und geh noch tiefer in die Entspannung. Und öffne deine Augen noch einmal. Und schließ sie wieder und geh noch tiefer in die Entspannung. Und noch ein drittes Mal. Öffne deine Augen und schließ sie wieder. Und du gehst noch viel, viel tiefer. Und dein ganzer Körper ist jetzt ganz entspannt. Und auch dein Geist lässt schon los. Und dein Körper ist so entspannt, dass wenn du dir jetzt vorstellst, ich würde deinen Arm am Handgelenk berühren und ein Stückchen hochheben und fallen lassen, dann fällt der Arm in deiner Vorstellung herunter wie ein nasses Handtuch. Denn er ist so entspannt und so schwer und so bewegungsunfähig, dass er einfach keine Spannung hat und einfach runterfällt wie ein nasser Lappen. Stell dir jetzt vor, dass ich deinen Arm am Handgelenk anfasse und ein Stückchen anhebe, und ihn wieder fallen lasse und er fällt runter wie ein nasses Handtuch, ganz schwer, ganz entspannt und du gehst noch tiefer in die Entspannung. Und mit jedem Atemzug gehst du noch tiefer und mit jedem Wort von mir gehst du noch tiefer. Und auch falls irgendwelche Nebengeräusche sein sollten bei dir, bei jedem Geräusch gehst du nur noch tiefer in die Entspannung. Und ich zähle jetzt von 5 an rückwärts. Und jetzt geht es darum, auch deinen Geist für einen Moment zu entspannen. Der denkt den ganzen Tag so viel und es ist gut, ihn einmal ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Er kann ja nachher weiterdenken. Und bei jeder Zahl, die ich nenne, verdoppelst du deine geistige Entspannung. Das heißt, du lässt alle Gedanken los und alle Gedanken ziehen wie Wolken am Horizont davon. 5. Verdopple deine geistige Entspannung. 4. Verdopple deine geistige Entspannung noch einmal. 3. Verdopple deine geistige Entspannung noch einmal. Und jetzt bist du so tief entspannt, dass alle Zahlen einfach aus deinem Geist verschwinden. Alle Zahlen verschwinden, sie lösen sich auf, sie rücken in die Ferne und sie werden immer blasser. Sie verblassen und verschwinden und genauso verschwinden und verblassen auch die letzten Gedanken. Sie werden kleiner, sie verblassen und verschwinden, sie werden immer kleiner. Jetzt sind sie verschwunden, jetzt sind sie weg, jetzt sind sie über den Horizont hinaus, jetzt sind sie weg. Und dein Geist ist auch ganz ruhig. Und in dieser tiefen Entspannung ist es ganz leicht, mir zuzuhören. Und es ist ganz leicht, die Worte, die ich sage, aufzunehmen. Denn dein Unterbewusstsein ist ganz offen und ganz bereit, alles aufzunehmen. Es gibt keinen Widerstand, keinen Türsteher, der dazwischen funkt. Es kann alles ganz direkt zum Unterbewusstsein und dort wirken. Und dein Unterbewusstsein wird dir jetzt helfen, denn das hat ja alles schon verstanden. Dein Unterbewusstsein weiß ganz genau, was Sache ist. Und es wird dir jetzt helfen, in dieser Masterclass, mit diesem Video, mit diesen Fragen herauszufinden, warum du an dieser Sache oder an diesen Sachen, die du aufschiebst, gerade nicht weiterkommst. Es wird dir völlig klar werden, was dich behindert, warum es gerade nicht weitergeht, was dir im Wege steht, welche Aspekte für dich wichtig sind. Dir wird klar werden, worauf du achten kannst und woran du merkst, dass du aufschiebst. Und dir wird viel schneller bewusst werden, wenn du aufschiebst, wenn du das möchtest. Du kannst viel schneller merken und dann gegensteuern, dass du gerade Zeit verplemperst, dass du deine Zeit verschwendest und nicht effektiv nutzt, dass du gerade Müllzeit verbringst, das heißt Zeit, wo du weder produktiv bist, was sich gut anfühlt, noch dich erholst, was sich auch gut anfühlt. Du wirst sofort merken, wenn du Müllzeit verbringst, die eigentlich für die Tonne ist, die sich überhaupt nicht gut anfühlt, die dir nichts bringt, weder Erholung noch, dass du irgendwas geschafft hast. Du wirst es ab jetzt schneller bemerken. Du wirst verstehen, was los ist. Du wirst rausfinden, wo deine speziellen Ursachen liegen, damit du dann Lösungen für dich finden kannst und mit dem Aufschieben immer mehr aufhören kannst, sodass du in Zukunft immer produktiver sein kannst und die Dinge schneller angehen kannst, die du dir vorgenommen hast. Und während dieser Masterclass und auch darüber hinaus fühlst du dich immer wohler. Du fühlst dich entspannt, du fühlst dich gut, selbst wenn du dich gerade mit Themen beschäftigst, die nicht so leicht sind und die vielleicht auch unangenehm sein können, fühlst du dich gut dabei, weil du weißt, dass du es alles hinkriegen wirst. Du wirst rausfinden, was das Problem ist, du wirst die Lösung für dich finden, du spürst Zuversicht und du spürst Erleichterung, weil es dir gerade nicht gut geht, du spürst Erleichterung und Zuversicht, weil du weißt, dass du jetzt an deinem Problem arbeitest, dass du Lösungen suchst, dass du die Ursachen herausfindest und dass du für dich einen ganz gewaltigen Schritt weiterkommen wirst. Und falls du dieses Audio wiederholst, wirst du mit jeder Wiederholung dich noch wohler fühlen und noch mehr verstehen, was Sache ist und noch mehr den Dingen auf die Spur kommen und es wird dir noch leichter fallen, die Ursachen zu verstehen und Lösungen für dich zu finden. Egal, wo das ist, egal wodurch, es wird ganz leicht für dich, jetzt neue Schritte zu gehen und ein ganzes Stück weiterzukommen. Und wenn ich jetzt bis 3 zähle, bist du bei 3 wieder hellwach und aufnahmefähig. Du bist motiviert, du hast Lust, dich jetzt mit diesen Fragen zu beschäftigen und es wird dir ganz klar werden, welche Ursachen auf dich zu treffen, bei welcher Aufgabe. Es ist ganz leicht für dich, die Fragen für dich zu beantworten. Du wirst wach sein und erholt und entspannt und kannst dann ganz entspannt dieser Masterclass folgen und das Maximum für dich rausziehen. Und du fühlst dich wohl dabei. 1, du atmest tief ein und aus und du fühlst dich wohl und entspannt. 2, du spürst, wie du ganz viel Energie hast und richtig Lust hast, jetzt loszulegen. 3, du fühlst dich wohl und entspannt und energetisiert und knallwach im Kopf, sodass du jetzt alles aufnehmen kannst und alles herausfinden kannst, endlich woran es liegt und du bist zuversichtlich, dass du ab jetzt die Lösung für dich finden wirst, um dann richtig weit voranzukommen. Und du bist wieder hellwach und präsent im Hier und Jetzt. So vorbereitet stelle ich euch jetzt häufige Ursachen für das Aufschieben vor. Wir sprechen über mangelnde Motivation und wie es ist, wenn man ein unklares oder kein Ziel hat. Wir reden über Prioritäten oder Prioritätensetzung, über Mangel an Struktur und Organisation und das Thema Zeitmanagement, was oft nicht vorhanden ist oder unpassend ist, aber nicht immer. Das ist nicht immer das Thema, aber kann durchaus vorkommen. Wir reden über Gedanken und Gedankenmuster und Glaubenssätze. Einer spezieller davon ist Perfektionismus und übersteigerte Ansprüche. Dann sprechen wir über Emotionen und Gefühle. Und dann gibt's noch was zu Depressivität, Depression und Burnout. Ganz wichtiges Thema auch. Konzentrationsschwäche und ADHS. Und wie es ist, wenn man Scanner, Scannerin ist oder vielseitig interessiert. Der erste Punkt, mangelnde Motivation und ein unklares oder kein Ziel. Warum ist das ein Problem, was mit Aufschieben zu tun hat? Gibt es einen schönen Satz, wer am Ziel ankommen will, der muss wissen, wohin er eigentlich will. Und das beobachte ich immer wieder, dass Leute zwar in irgendwelchen Sachen arbeiten, aber gar nicht so richtig wissen, warum eigentlich und was das Ganze bringen soll. Und dann ist es echt schwer, wenn man da mal einen Hänger hat, wenn es mal nicht so läuft. Und wenn irgendwie Schwierigkeit dazwischen kommt, und das tut es immer, wenn sind wir ganz ehrlich, bei jedem Ziel gibt es irgendwelche Stolpersteine dazwischen. Und dann hakt es und dann ist Aufschieben ganz schnell dabei. Die wichtigste Frage lautet oft, warum und wozu? Deswegen heißt es ja auch, kenne dein Warum. Wenn man das nicht hat, aus irgendeinem Grund, und wenn es nur ist, damit es weg ist, damit ich mich gut fühle, ja, dann ist es wirklich schwer, oft Dinge zu erledigen. Deswegen kommen hier deine Fragen. Ist dir der Sinn und das Ziel der Aufgabe klar? Warum willst du die Aufgabe machen? Und was bringt es dir, diese Aufgabe zu erledigen? Und wohin geht die Reise? Welches Ziel steht am Ende dieser Aufgabe oder dieser Aufgaben? Und gefällt dir der Sinn und das Ziel? Ja? Und sehr spannend auch, ist es dein Sinn oder Ziel oder ist es von jemand anderem? Wir übernehmen da manchmal auch was. Und fühlt es sich erstrebenswert an, das Ziel zu erreichen oder spürst du Widerstände? Nimm dir jetzt wieder deine Schreibsachen und beantworte für dich die Fragen. So, zweiter Punkt, Prioritätensetzung. Welche Wichtigkeit und Dringlichkeit wir einer Aufgabe beimessen, bestimmt, ob und wann wir sie angehen. Das habt ihr bestimmt schon mal beobachtet. Wenn man irgendwas auf der To-Do-Liste hat, gibt es da so Sachen, die flutschen immer weiter nach unten. Da sieht man ganz deutlich, die haben keine Priorität bekommen. Und idealerweise passen natürlich die Prioritäten zu unseren Zielen und Werten. Das tun sie aber oft natürlich nicht. Es kann also sein, ich sage, ich will dieses Ziel erreichen und denke das auch und glaube das auch, aber ich mache nie was dafür, weil ich immer andere Dinge vorziehe. Das ist eine ganz spannende Sache und dem sollte man auf jeden Fall auf die Spur kommen. Und das ist klar, wenn ich einer Sache keine Priorität gebe, dann bleiben die immer liegen, vor allen Dingen, wenn es eine starke Konkurrenz durch andere Aufgaben gibt. Und die gibt es immer. Wir haben alle, also ich sag mal alle, aber wahrscheinlich mindestens alle oder die meisten, ganz große Anzahl von Aufgaben. Und wenn es nur Alltagssachen sind, die man immer wieder machen muss, die, Entschuldigung, auch auf der To-Do-Liste drauf sind. Und das heißt, wenn ich die Priorität nicht setze, dass ich für diese Aufgabe was mache, dann wird das nie passieren. Ja, ich habe das selber beobachtet bei meiner Doktorarbeit, meine endlose Geschichte, an der ich immer noch sitze. Wenn die keine Priorität hat, und das hat sie manchmal nicht, und das habe ich so entschieden, das ist auch okay, aber dann passiert da auch nichts. Das heißt, ich muss, wenn ich will, dass das Ding fertig wird, immer wieder, wenn Phasen sind, wo das geht und wo ich mich damit auch gut fühle, wieder einbauen, dass ich dem Ding Priorität zumesse. Und ja, und dann auch wirklich Zeitfenster einplanen, aber da kommen wir dann gleich zu. Das heißt, Prioritäten setzen sich nicht von allein, sondern es ist eine bewusste oder auch unbewusste Entscheidung. Ja, es kann auch eine unbewusste Entscheidung sein, dass ich einfach mich um das Ding nicht kümmere und dann rutscht es halt immer wieder nach unten. Und die Fragen dazu sind, wie leicht oder schwer fällt es dir, Prioritäten zu setzen? Und gibt es Abstufungen auf deiner To-Do-Liste oder ist alles gleich wichtig und gleich dringend für dich? Was heißen würde, es gibt keine Prioritätenunterschiede. Hat die Aufgabe eher eine hohe oder eine niedrige Priorität für dich? Und was passiert, wenn andere Aufgaben dazwischen kommen, die dringend sind? Oder Aufgaben, die du lieber magst? Und ziehst du die Prioritäten durch oder veränderst du oft die Reihenfolge? Damit will ich nicht sagen, dass es schlecht ist, mal die Prioritäten zu verändern. Aber wenn es dir auffällt, dass du sie immer änderst, sodass bestimmte Dinge rausfallen, dann ist das auf jeden Fall verdächtig. Nimm dir wieder deinen Notizblock oder was immer du hast und beantworte für dich diese Fragen. Der nächste Punkt, der ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, Mangel an Struktur und oder Organisation. Tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile alle, ich sage schon wieder alle, ne? Aber viele Menschen haben einen sehr vollen Alltag. Und es wird gefühlt, also zumindest in meinem Leben, immer mehr und immer mehr. Und ohne eine passende Struktur kann der Alltag oft überwältigend sein oder sich überwältigend anfühlen. Ja, es sind so viele Dinge zu erledigen und im Blick zu behalten, dass einem manchmal schwindelig wird, also mir auch. Umso mehr, seit ich ein Kind habe, weil da ist ja noch ein Mensch jetzt, der irgendwie organisiert werden muss. Und ich finde es auch manchmal echt schwindelerregend. Und wenn man also viel um die Ohren hat und dann versucht, das alles auswendig im Kopf zu haben, dann kann das überfordern und es kann auch sein, dass das schlicht unmöglich ist. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich nicht alles im Kopf haben kann. Ich muss da auch mit Hilfsmitteln arbeiten, sonst würde ich ständig alles vergessen. Ich bin nur auch, mein Gedächtnis ist jetzt auch nicht das Superbeste. Ich bin da relativ sprunghaft, aber Es ist einfach so viel, dass das ohne Struktur gar nicht ginge. Das heißt, die meisten brauchen eine Struktur, die hilft, alles im Blick zu haben und dann auch die richtigen Prioritäten zu setzen. Da sind wir wieder bei dem Punkt eben. Ich muss es ja ein bisschen im Blick haben, was überhaupt alles ansteht. Und hier sind die Fragen. Wie organisierst du deinen Alltag? Pflegst du zum Beispiel einen Kalender? Und wie verwaltest du deine To-Dos, deine Aufgaben? Und hast du Mühe, an alle Termine zu denken? Wie fühlst du dich mit deiner To-Do-Liste? Und fühlt sich dein Alltag für dich sortiert oder durcheinander an? Und hast du das Gefühl, alles bricht komplett zusammen, wenn etwas Kleines dazwischen kommt? Das passiert oft übrigens auch Leuten, die sehr strukturiert sind, aber die irgendwie nicht was für Unvorhergesehenes mit einplanen. Und hast du einen Überblick über alles? Jetzt einmal wieder Pause drücken und notieren. So, von der Struktur kommen wir zum Thema Zeitmanagement. Kein Zeitmanagement oder ein unpassendes Zeitmanagement. Hubala. Also, das ist das, was man eigentlich immer vermutet, wenn jemand aufschiebt, dass man irgendwas fürs Zeitmanagement machen müsste. Und wie wir mit unserer Zeit umgehen, ist tatsächlich wichtig und oft entscheidend für den Erfolg, unsere Aufgaben zu bewältigen. Denn wir haben alle gleich viel Zeit, 24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche. Aber es ist sehr unterschiedlich, wie Menschen die füllen und wie wir damit umgehen, vor allen Dingen, wenn viel ansteht. Und eine gute Aufteilung der Zeit und auch eine gute Prioritätensetzung, da seht ihr schon, das geht auch so ein bisschen ineinander oft, verhindern Stress einerseits und es verhindert aber auch Aufschieben oft und auch Langeweile. Also alles, es ist gut für alles. Ein ungünstiges Zeitmanagement oder wenn man gerade kein Zeitmanagement macht, das kann auch mal eine Phase sein, aber das kann tatsächlich Aufschieben natürlich befördern, weil ich mir keinen Druck mache, weil ich denke, ich habe ja noch Zeit und so weiter. Deswegen ist es gut, aufs Zeitmanagement auch mal drauf zu schauen. Und hier sind die Fragen dafür. Wie gut kommst du mit deiner Zeit im Alltag zurecht? Eine spannende Frage ist auch, brauchst du oft länger, als du gedacht hast? Oder hast du freie Zeitfenster, um die Aufgabe zu erledigen? Gibt es Zeiten, die du dir frei hältst für eine bestimmte Aufgabe? Wie sieht dein Zeitplan aus? Ist der eher leer oder ist er entspannt gefüllt oder ist er übervoll? Und zu welcher Tageszeit planst du die Aufgabe ein? Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und ob es die richtige Tageszeit ist, merkst du oft daran, ob du eher fit bist oder eher müde, wenn du dich an die Aufgabe setzt. Und alles, was dir noch zu deinem Zeitmanagement einfällt. Bitte mach dir jetzt deine Notizen. So, jetzt kommen wir zu den spannendsten Punkten, finde ich jedenfalls persönlich, weil Zeitmanagement ist natürlich eine Sache, aber ohne dass wir etwas tiefer gehen, da sitzen eigentlich die Hauptursachen, sage ich mal. Zeitmanagement ist eine gute Sache. Bei einigen ist das auch schon das, was sie brauchen. Ja, manche Studenten gehen raus und kaufen sich einen Kalender oder eine Uhr oder so. Aber sehr spannend wird es dann bei dem Thema Gedanken, Gedankenmuster, Glaubenssätze. Denn was wir denken, steuert das, was wir tun oder was wir nicht tun. Und es gibt hilfreiche Gedanken. Ein Beispiel wäre, ich schaffe das Schritt für Schritt, der hilft. Und es gibt hinderliche Gedanken, sowas wie, ich kann nichts oder es hat alles keinen Sinn. Merkt ihr das, wie die sich anfühlen? Die sind hinderlich. Und Glaubenssätze sind eben sehr stark verankerte Sätze, die immer wieder im Geist auftauchen, werden sehr oft früh in der Kindheit geprägt oder gelernt oder wir übernehmen sie auch von unseren Bezugspersonen. Und diese Glaubenssätze sind im Unterbewusstsein aktiv, auch wenn wir es gar nicht bemerken. Oft merkt man es gar nicht. Erst wenn man anfängt, daran was zu machen, merkt man, oh, wo kommt denn der Satz plötzlich her? Und tatsächlich steuern sie sogar das Erleben der Realität. Das heißt, was wir denken, was wir gelernt haben, wie die Welt ist, entscheidet für uns, wie die Welt ist. Das merkt man, wenn zwei Leute in der gleichen Situation sich völlig unterschiedlich verhalten und auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Ganz andere Bewertungen auch der Situation. Bewertungen sind auch Gedanken übrigens. Und ohne diese Gedankenmuster zu verändern, ist Veränderung schwer oder sogar unmöglich. Ja, da kommt man in der Regel nicht drum rum. Und die Fragen dazu sind, was denkst du über die Aufgabe, die du vor Augen hast, die du also für diese Masterclass ausgesucht hast? Was denkst du über dich selbst? Was denkst du, wenn du etwas nicht schaffst, wenn du ja scheiterst mit einer Aufgabe? Was denkst du, wenn du erfolgreich bist, wenn du es geschafft hast? Was denkst du, wenn du an deine Ziele denkst? Was denkst du generell über dein Leben? Und welche Sätze wurden in deiner Familie oft gesagt? Und welche Phrasen, welche Sprichwörter, welche Sätze gehen dir häufig automatisch über die Lippen? Das ist eine Folie, zu der kommst du hoffentlich noch ein paar Mal zurück. Wir machen jetzt einmal die Schnellversion, einmal das, was jetzt oben aufliegt, aber da kann man immer noch mal einen Schritt tiefer gehen. Ich empfehle sehr, dass du dir dies nochmal, diesen Teil des Videos nochmal anguckst, wenn du vielleicht auch noch mehr Zeit und Energie hast und nochmal guckst, ob dir noch mehr einfällt oder auch über mehrere Tage das beobachtest, weil das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, zu bemerken, was da eigentlich die ganze Zeit im Kopf abgeht. Also nimm dir dein Schreibmaterial und geh einmal durch die Fragen und wenn du nochmal wieder Zeit hast, geh nochmal in die Masterclass idealerweise und schau nochmal. So, ein ganz besonderer Glaubenssatz, der jetzt nicht jeden sicherlich betrifft, aber viele, die in mein Coaching kommen, ist Perfektionismus und übersteigerte Ansprüche. Das ist nämlich ein ganz besonders häufiger und hartnäckiger Glaubenssatz, der aber zu Aufschieben führt, fast zwangsläufig, glaube ich. Ich muss alles perfekt machen. Was für ein Druck, was für ein Stress. Dadurch setzt man selbst die Messlatte so hoch für Erfolg, dass es fast nicht zu, oder dass das wahrscheinlich nicht zu schaffen ist. Und die Angst zu versagen, und Versagen wäre es nicht perfekt hinzukriegen, sondern nur irgendwie, ja, wenn ich in diesem Perfektionsanspruch bin, dann ist es für mich oft schon Versagen, wenn es nur zu 80% fertig wird oder so. Die Angst zu versagen ist so groß, dass ich lieber gar nicht erst anfange. Und das führt natürlich dazu, dass ich immer wieder Misserfolgserlebnisse habe, weil perfekt gibt's quasi gar nicht. Ja, perfekt. Wer oder was ist auf der Welt schon perfekt? Ich kenne nichts oder niemanden, der oder die oder das auf der Welt perfekt wäre. Es gibt immer irgendwas, was nicht perfekt ist. Ich meine, perfekt müssen wir auch erstmal definieren. So. Und Menschen, die einen hohen oder sehr, sehr hohen, zu hohen Anspruch haben an sich und auch an alles andere, die sind oft unzufrieden, gestresst und unglücklich und häufig erfolglos, weil es nahezu unmöglich wird, in Aktion zu treten. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sind Leute, die wollen was ganz Tolles machen, aber sie bleiben stecken, oft schon am Anfang oder spätestens kurz vor Ende, weil sie es nicht hinkriegen, zufrieden zu sein mit dem, was sie geschafft haben und das einfach abzugeben. Ja, es gibt da so einen Satz, better done than perfect, besser getan als perfekt. Es gibt viele, die schaffen das nicht und dann geben sie einfach nichts ab und dann, ja, dann war's das. Und das ist ein ganz großes Problem für viele, viele Leute. Da gibt's viele Hintergründe, da kann man jetzt auch Stunden eintauchen. Dazu mache ich bestimmt auch mal eine Masterclass, Perfektionismus, weil da auch viele Ursachen aus der Kindheit und so weiter eine Rolle spielen. Aber für heute geht's ja erstmal darum zu gucken, ist das etwas, was auf dich zutrifft? Und deshalb sind hier deine Fragen. Wie gut müssen deine Ergebnisse sein? Ist okay oder 80% gut genug für dich oder nicht? Und woran merkst du, dass etwas fertig ist? Dass es gut genug ist? Und wie geht es dir, wenn du irgendwo einen Fehler findest? Bei deinen Sachen, bei anderen Leuten? Und wie beurteilst du Leute, die was Pi mal Daumen machen, die das mal so hinfummeln? Ja, wenn dich das aufregt, ist das auch ein Indiz. Wie lange planst du etwas, bevor du mit der Umsetzung anfängst? Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du, um ins Tun zu kommen? Woran merkst du, dass du mit einer Sache fertig bist, also auch einen Prozess abgeschlossen hast? Etwas gut genug gelernt hast zum Beispiel. Und schaffst du es denn, auch mal etwas abzuschließen, das nicht hundertprozentig ist? Da ist zum Beispiel ein S zu viel, das ist schon mal, wenn dich aufregt, dass auf dieser Folie ein Das mit SS steht, statt ein Das mit S. Und ein letzter Punkt. Dann ist das auch ein Indiz dafür, dass du einen sehr hohen Anspruch hast. Nimm dir deine Notizen und beantworte bitte die Fragen. So, das doppelte S ist weg. Nur so zur Beruhigung. Ich habe es eliminiert. Jetzt geht's weiter. Das ist auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste, Emotionen, Gefühle. Die Gefühle sind in meiner Erfahrung das A und O. Denn unsere Gefühle steuern unser Verhalten. Wir denken zwar, unsere Gedanken tun das, aber eigentlich steuern die Gefühle das Verhalten, ja? Denn wir sind vom Wesen her, leben wir nach dem Lust-Unlust-Prinzip. Das kann man sehr schön an Kindern beobachten. Die machen das nämlich noch so, bevor sie sozialisiert werden. Die machen am liebsten das, worauf sie Lust haben. Und wenn sie keine Lust haben, hat man großes Drama. Da kommen wir alle her. Das haben wir als Kinder auch alle so gemacht, mehr oder weniger. Und dann wird einem das abgewöhnt. Ist auch im gewissen Sinne sicherlich eine vernünftige Sache, weil man kann nicht immer nur das machen, worauf man Lust hat. Das muss man auch schon lernen. Aber es ist echt ein harter Prozess und es ist nicht einfach für unseren Organismus. Es ist wirklich sehr schwer, etwas anzugehen, das sich nicht gut anfühlt. Das Problem ist, viele fühlen ihre Gefühle gar nicht, weil sie es irgendwie verlernt haben als Kinder. Ne, das gehört sich nicht, Indianer kennt keinen Schmerz, nur heul mal nicht rum und so weiter. Wir haben oft gelernt, unsere Gefühle zu verschließen oder wegzudrücken, nicht zu zeigen oder auch selber eben nicht zu fühlen, weil es zu schmerzlich war, weil es zu schwierig war, weil keiner da war, der damit umgehen konnte und weil wir selber nicht wussten, was wir damit tun sollen. Aber das Problem ist, Gefühle, die wir nicht fühlen, blockieren uns. Denn sie sind trotzdem da. Und das bindet auch die Energie, weil die Energie wird gebraucht, um das Gefühl festzuhalten. Dann ist die Energie fließt nicht. So. Und tatsächlich ist es sogar so, dass Gefühle, zumindest nach meinem Verständnis, Krankheiten begünstigen können, sogar vielleicht auch auslösen. Es gibt Untersuchungen, dass Menschen, die sehr schwere Krankheiten haben, dass da so vor 7, 8 bis 10 Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, dass die einen ganz schweren Schicksalsschlag zum Beispiel erlitten haben. Also einen ganz großen Stress war. Und wenn man den nicht aus dem System rauskriegt, dann gammelt der da so im Hintergrund und dann ist der wie so eine tickende Zeitbombe und kann einem irgendwann echt um die Ohren fliegen. Und wie wir uns fühlen, egal ob das jetzt was Verdrängtes ist, das ist natürlich ganz schlecht und es bindet ganz viel Energie, aber auch wenn wir uns einfach nur mies fühlen, selbst wenn wir es wahrnehmen, das beeinflusst sehr stark, wie viel Energie wir haben. Das kennt ihr. Wenn ich ganz traurig bin, dann bin ich nicht energetisch und dann arbeite ich auch nicht viel. Und wenn ich sehr demotiviert bin und sehr frustriert bin vielleicht, dann bin ich auch nicht sehr aktivisch. Während wenn ich euphorisch bin, voller Hoffnung oder enthusiastisch für mein Projekt, dann fällt das alles viel, viel leichter. Also wie wir uns fühlen, beeinflusst ganz stark, ob wir unsere Sache angehen, ob wir uns motiviert fühlen, ob wir Lösungen finden, ob wir gut denken können. All das ist sehr, sehr stark durch unsere Gefühle beeinflusst. Und deshalb hier die Fragen: Wie fühlst du dich gerade generell? Und wie fühlst du dich in Bezug auf die Aufgabe? Und wie gut kannst du deine Gefühle eigentlich wahrnehmen? Und wo fühlst du deine Gefühle? Vielleicht im Körper irgendwo? Oder wie fühlst du deine Gefühle? Und gibt es Gefühle oder wenn es Gefühle gibt, die du schwer zulassen kannst, welche sind das? Und wie fühlst du dich am häufigsten? Wir haben oft so unser Heimatgebiet, wo wir uns am häufigsten aufhalten, wenigstens lebensphasenweise. Man kann das ein bisschen beeinflussen, aber wie fühlst du dich vielleicht in der letzten Zeit sehr häufig? Und wie musst du dich fühlen, um produktiv zu sein? In welchem Gefühlsstatus musst du sein oder denkst du, musst du sein, um wirklich an deine Arbeit gehen zu können? Und gibt es vielleicht auch Gefühle, die du sehr stark ablehnst, bei dir oder bei anderen, wo du gelernt hast, das ist kein gutes Gefühl, das darf man nicht fühlen. Das sollte man lieber nicht fühlen. Also auch hier, mach dir ein paar Notizen. Ich weiß, das ist harter Tobak, aber du schaffst das. So, und jetzt kommen wir noch zu einem Sonderfall. Das betrifft jetzt hoffentlich nicht jeden, aber es ist, wenn es einen betrifft, wirklich ein ganz wichtiges Thema. Deshalb habe ich es mit reingenommen. Es kann sein, dass man sich so schlecht fühlt, über längere Zeit auch, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, was zu tun. Und das kann sein, kann ein Indiz sein, dass man in eine depressive Verstimmung gerutscht ist oder in eine Depression oder ein Burnout. Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die Behandlung bedarf. Ja, wenn es wirklich eine Depression ist. Und das zeigt sich darin, dass das Aktivitätsniveau sehr stark gesenkt ist und man hat sehr wenig bis überhaupt keine Energie. Die Stimmung ist sehr weit unten und entweder die Person ist sehr traurig oder fühlt sich auch sehr schuldig oft und so weiter oder sogar gefühllos. Also je schlimmer die Depression wird, umso weniger fühlt die Person. Die sehr depressiven Menschen weinen gar nicht die ganze Zeit, wie unten auf dem Bild, sondern die fühlen einfach gar nichts mehr. Das ist ganz furchtbar. Und dann fällt es natürlich sehr schwer oder ist sogar unmöglich, irgendwas in Angriff zu nehmen oder irgendwas fertig zu machen. Und vieles scheint unüberwindbar oder alles, das gesamte Leben ist, scheint unüberwindbar oder unschaffbar. Und es gibt viele, viele Menschen, ich habe die Prozentzahl jetzt nicht mehr rausgesucht, aber viele Menschen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einer depressiven Verstimmung. Oft auch im Winter, wenn wir Lichtmangel haben oder auch Nährstoffmangel, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Also auch wenn dem Körper irgendwas fehlt, kann das sein, dass man dann in so eine depressive Verstimmung reinrutscht. Und Burnout, das heißt, das ist ja mittlerweile mehr in den Medien, Burnout, Zusammenbruch nach einer längeren Phase totaler Überforderung bei der Arbeit oft, äußert sich auch wie eine Depression. Und ich würde sogar sagen, es ist eigentlich in der Ausprägung dann eine Depression, nur eben durch diese Erschöpfung hervorgerufen. Und es klingt ein bisschen netter, Burnout, als Depression. Deswegen sagen mehr Leute oder haben eine ganze Weile mehr Leute gesagt, ich habe einen Burnout, als dass sie eine Depression haben, weil Depression klingt irgendwie so unsexy. Es ist auf jeden Fall ein schweres Problem. Und wenn da Verdacht besteht, dann müsste man unbedingt zum Arzt gehen, zum Hausarzt vielleicht als erstes oder so und das untersuchen lassen und sich auch Hilfe holen, weil das auch echt gefährlich ist. Ja? Depression kann bis zum Suizid führen, also dass Leute sich umbringen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Und das wollen wir nicht. Unabhängig jetzt vom Aufschieben, da muss keiner drin bleiben. Es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten und je früher man damit anfängt, es zu behandeln, umso besser ist das. Und Fragen, die man sich stellen kann, um herauszufinden, ob man in Richtung Depression geht, fühlst du dich oft müde und erschöpft, obwohl du eigentlich keinen Grund dazu hättest? Also du bist gerade kein Marathon gelaufen, du hast gerade nicht 3 Wochen am Stück durchgearbeitet. Eigentlich ist dein Leben prima. Trotzdem ist jetzt oft zum Heulen zumute und du fühlst dich lustlos und unmotiviert, fühlst dich vielleicht schon länger überfordert mit allem. Dein Alltag oder dein Leben sogar erscheinen dir sinnlos. Du fühlst dich vielleicht sehr schuldig oder sehr wertlos. Du kannst schlecht schlafen, du hast vielleicht keinen oder nur wenig Appetit. Oder wie sich das auch äußern kann, du hast unspezifische Schmerzen, die überall sind und keiner findet was. Das sind Alarmsignale, dass da irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist. Und ich habe hier einfach mal eine Seite rausgesucht. Es gibt ganz viele im Internet, google einfach mal. Aber diese Seite, Hilfe im Notfall, da sind Telefonnummern drauf, wo man auch anrufen kann, wenn man es gerade nicht zum Arzt schafft. Auch wenn ihr jemanden kennt, auf den das zutrifft, ja, achtet ein bisschen mit drauf, das ist wirklich wichtig. Genau. Ich lasse auch da einen kleinen Moment. Ich hoffe, es brauchen nicht so viele, aber ich lasse auch da einen kleinen Moment, sich die Fragen einmal ehrlich zu beantworten, einfach weil ich immer mal wieder Leute in Coachings und in Trainings habe, die eigentlich nur deshalb ein Aufschiebeproblem haben, weil sie eben in eine Depression gerutscht sind und es nicht mitgekriegt haben. So, ein anderer wichtiger Punkt, der einem oft gar nicht bewusst ist und den ich früher auch nicht wusste, ehrlich gesagt. Wenn man nicht genügend Vitamine oder nicht alle Vitamine im Körper hat oder Mineralstoffe fehlen, wie Eisen zum Beispiel oder Vitamin B, dann fühlt sich das oft so an, als wäre man krank und als hätte man eben keine Energie und oft kommt man auch in Verdacht, das könnte was Depressives irgendwie sein und dabei ist es nur so, dass dem Körper schlicht irgendwas fehlt. Ja, ich hatte mal einen richtig dollen Eisenmangel nach der Geburt unserer Tochter. Die hat einfach alles an Eisen aufgebraucht, was ich da hatte. Und ich habe es nicht mitgekriegt. Ich wusste es nicht. Und die Ärzte untersuchen da auch immer nur so einen Wert. Es gibt aber noch einen Eisenspeicherwert. Also wenn ihr da unsicher seid, lasst es untersuchen. Denn die Inhaltsstoffe unserer Ernährung sind nicht mehr so reichhaltig. Manchmal gibt es auch ein Aufnahmeproblem im Darm irgendwie. Oder man ernährt sich zwar gesund, aber man hat halt so ein paar Stoffe nicht so dabei. Jeder hat ja so seine Vorlieben. Und es kann einfach sein, dass man einen Mangel an bestimmten Stoffen hat. Die meisten haben tatsächlich einen Nährstoffmangel heute. Und man kann das einfach über eine Blutuntersuchung machen oder es gibt auch andere Möglichkeiten. Beim Heilpraktiker kann man auch gut untersuchen. Manche Sachen muss man selber bezahlen. Vitamin D-Mangel habe ich da gar nicht aufgeschrieben, der muss da auch noch drauf. Vitamin D-Mangel, deswegen auch Lichtmangel. Der Körper bildet ja Vitamin D selber, aber nur mit Sonneneinstrahlung. Und wenn einfach wochenlang bedeckt ist, oder im Winter die Sonne einfach nicht so hochkommt, dann haben wir fast alle einen Vitamin-D-Mangel. Und das ist auch was, was schlapp und müde macht. Es gibt ganz viele Mangelerscheinungen, die einen schlapp und müde machen. Das heißt, wenn ihr da unsicher seid, lasst es einfach mal überprüfen, gönnt euch auch im Zweifel das Geld, das zu untersuchen. selbst wenn man das mal selber bezahlen muss, ich mache das regelmäßig mittlerweile, weil so schlecht wie damals möchte ich mich nie wieder fühlen. Ich kam echt kaum noch hoch. Und es war einfach nur Eisen und Vitamin D-Mangel und noch so ein paar Sachen, weil ich einfach in der Schwangerschaft alles abgegeben habe. Und es wird nicht regulär untersucht. Also das ist, da hat die Medizin noch Nachholbedarf. Also von daher, wenn ihr da den Verdacht habt, lasst es prüfen. Dafür auch ein paar Fragen. Ernährst du dich gesund und ausgewogen? Schaffst du deine 5 empfohlenen Portionen Obst und Gemüse pro Tag? Wie viel Koffein und andere Aufputschstoffe konsumierst du? Das kann einmal ein Indiz sein, wie müde bist du eigentlich und überdeckst es mit Koffein. Und auch Koffein verbraucht auch Vitamine. Also Dinge, die wir essen, Zucker auch übrigens. Zucker ist auch ein Vitaminräuber. Nichts, dass ich was doll gegen Zucker hätte, ich esse den auch mal gern, aber zu viel ist einfach nicht gut, der frisst einem den Zucker weg, die Vitamine weg, so. Fühlst du dich müde, als du eigentlich sein dürftest? Also angenommen, du schläfst 7, 8 Stunden, aber du bist trotzdem total müde, ist ein Indiz. Oder bist du übernervös? Hast du Probleme mit Haut, Haaren oder Fingernägeln? Und hast du irgendwelche körperlichen Symptome, für die kein Arzt eine Erklärung findet? Dann solltest du auch mal auf deinen Nährstoffhaushalt schauen. Das ist ein bisschen off-topic, aber ich sage es jetzt einmal, weil wir gerade bei dem Thema sind. Wenn ihr auf der Suche seid nach guten Produkten, kann ich euch da auch einen Tipp geben. Dann fragt mich einfach, schreibt mir eine Mail oder so und dann kann ich euch da einen Tipp geben, weil ich habe mittlerweile gute Sachen gefunden, die mir echt weiterhelfen und das alles gut wieder auffüllen. So, dann haben wir noch Konzentrationsschwäche oder ADHS. Warum ist das hier mit drin? Einfach aus dem Grund, das trifft jetzt auch wieder nicht auf alle zu, aber Studien zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom oder auch ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Nicht alle Menschen, die ADHS oder ADS haben, zappeln die ganze Zeit rum oder so. Vor allen Dingen Erwachsene tun das oft nicht mehr so doll. Und das heißt, bei vielen Erwachsenen ist das gar nicht diagnostiziert, weil es in der Kindheit noch gar nicht bekannt war, dass es sowas gibt. Da hieß es nur Zappelphilipp oder Zappellise oder so. Und die Symptome bei Erwachsenen sind nicht ganz so eindeutig. Aber wenn es so ist, dann ist Aufschieberitis, also das Aufschieben oder Prokrastination, eines der Symptome, weil einfach die Konzentration so schnell abbricht und die Leute wissen gar nichts davon. Und deshalb bin ich dafür, wenn man da Verdacht hat, schadet ein Test nicht. Und es gibt heute wirklich sehr gute Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen, die da diese Voreinstellungen im Gehirn haben, sage ich mal, sich mehr zu fokussieren. Das müssen nicht immer Medikamente sein. Da gibt es auch andere Sachen. Ich kenne mindestens einen Fall, wo auch Hypnose sehr gut funktioniert hat, zu mehr Ruhe zu kommen. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man da eine gewisse Zappeligkeit im Geist oder im Körper hat und dass man irgendwie gucken muss, Wege zu finden, wie man die Sachen für sich hinkriegt. Deshalb die Fragen. Das sind ein paar Fragen. Hier unten habe ich eine Seite verlinkt, wo auch ein bisschen noch dazu steht und auch ein Test, den man machen kann, weil ich bin jetzt keine Expertin für ADS oder ADHS, aber ich habe immer wieder Leute auch im Coaching, im Training, die entweder die Diagnose schon haben oder die auf diese Idee dann irgendwann kommen und sagen, ich teste das mal. Und einige Sachen sind zum Beispiel, hast du häufiger Konzentrationsprobleme? Bist du leicht ablenkbar? Arbeitest du ohne Struktur? Hast du oft Chaos im Kopf? Fühlst du dich oft innerlich unruhig und getrieben? Das ist auch dieses Tippen mit dem Fuß immer, wenn man immer so zappeln muss die ganze Zeit manchmal. Und bist du schnell gelangweilt? Also auch einmal, schau einmal, ob das auf dich zutrifft und mach dir deine Notizen. So, ich glaube, das ist last not least. Das spielt auch mit rein. Oft Scanner, Scannerinnen, vielseitig interessierte Menschen. Es gibt Menschen, und eine sitzt hier, die sich nicht nur für eine oder ein paar Dinge interessieren, sondern für ganz viele. Und man nennt sie manchmal auch Hans Dampf in allen Gassen oder manchmal auch, du kriegst den Hals nicht voll oder so. Und im Positiven staunen viele oft, was solche Leute alles in ihrem Alltag unterbringen. Ich höre das auch regelmäßig, dass Leute sagen, wie du das alles schaffst, was du so machst. Und es ist auch eine Stärke tatsächlich, wenn man das gut hinkriegt. Also ich habe wirklich ganz viele Sachen und ich mache ja viele Dinge. Es kann aber natürlich auch eine Schwäche sein. Und eine Schwäche ist es in dem Moment, wenn ich alles nur anfange und nichts davon fertig mache. Das kann natürlich kombiniert sein, auch mit dem Thema von eben, mit ADHS oder mit anderen Dingen, aber es ist tatsächlich so eine Prädisposition, wie man in der Welt ist. Manche sind halt mit zwei, drei Themen total glücklich und Leute, die unter Scanner firmieren sozusagen oder die vielseitig interessiert sind, brauchen auch die Vielfalt. Für manche ist das eine Erlösung, das zu erfahren. Oh, ich bin eine Scannerin. Ah, ja, weil die ihr Leben lang damit gekämpft haben, dass alle sagen, nur entscheid dich doch endlich mal für eine Sache. Kannst du nicht mal eine Sache zu Ende machen? Nein, kann man manchmal nicht. So, aber natürlich ist es unter dem Aspekt des Aufschiebens gut, wenn man auch, wenn man diese Disposition hat, lernt, Dinge zu Ende zu bringen. Ja, also ich habe mein Abitur fertig gemacht, ich habe mein Studium geschafft, ich habe auch mein fürchterliches Ausbildungsjahr davor fertig gemacht, ich war ja schon mal Assistentin vorher. Also diese Disziplin braucht man schon auch. Man muss jetzt nicht alles fertig machen, aber natürlich die wichtigen Dinge. Und das ist auch ein Punkt, der eine Rolle spielt, wenn man das nicht gelernt hat oder sich erobert hat, auch Dinge fertig zu machen. Selbst wenn der Geist immer schon bei der 500. nächsten Baustelle ist, dann kann es sein, dass man so einen völlig zerbrochenen Lebenslauf hat, was auch erstmal nicht schlimm ist. Aber ab und zu will man ja auch mal was fertig haben. Man möchte ja mal eine Ausbildung fertig haben oder ein Projekt abschließen. Und deswegen macht es total Sinn, auch da was zu tun. Auch dafür werde ich auf jeden Fall eine Masterclass machen, weil da kenne ich mich aus. Da kenne ich mich aus. So, und die Fragen dazu sind, wie viele Interessen, wie viele Hobbys zum Beispiel hast du? Und wechselst du deine Interessen häufig oder bleibst du einigen Themen treu? Häufig wechseln kann auch sein, dass die so turnusmäßig abwechseln. Es muss nicht immer was Neues sein. Bei manchen ist es immer was Neues. Bei manchen, die wechseln dann einfach zwischen 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sachen. Aber es wechselt halt immer wieder. Machst du deine Sachen immer zu Ende oder häufig? Oder fängst du oft was an und verlierst dann irgendwann das Interesse daran? Und wie viele angefangene Projekte liegen in deinen Schränken? Die Bastel. Damen und Herren zum Beispiel oder auch Bücher angefangene, Zeitschriften angefangene oder so. Hast du Schwierigkeiten, den richtigen Beruf für dich zu finden? Oder, ach nee, und das ist schon ein Tipp. Das sind die Fragen, aber ein Tipp, wer das jetzt interessant findet, googelt mal Barbara Scheer. Die hat mehrere hilfreiche Bücher über das Thema geschrieben und hat das ganz wunderbar erklärt. Von mir gibt es auch ein YouTube-Video, das könnte ich ja auch nochmal verlinken, aber da findet ihr auf jeden Fall auch schon Ansatzpunkte, wenn ihr jetzt sagt, oh ja, oh ja, oh ja. So, aber jetzt notiert einmal oder notier einmal und mach einmal Pause dafür. Einmal noch, was fällt dir noch ein? Gibt es jetzt noch Dinge, die nicht auf irgendeiner Folie waren? Sind dir noch weitere Erkenntnisse gekommen? Vielleicht hast du sie schon mittendrin notiert, aber überleg jetzt nochmal, was könnte noch alles eine Rolle spielen, was hier heute noch nicht besprochen wurde? Weil natürlich ist das jetzt keine vollständige Liste. Das sind schon viele Punkte, sag mal so die wichtigsten, die ich am häufigsten höre oder sehe. Aber es kann natürlich auch noch ganz viel anderes sein. Und notiere dir auch, welche Fragen du hast und mit welchen Themen du dich gerne weiter beschäftigen möchtest. Und nur, ich mache jetzt auch hier in der Live-Version Pause, mache auch wieder Pause beim Video und nimm dir genügend Zeit dafür, bitte. So, jetzt schau dir alle deine Stichpunkte noch einmal ganz in Ruhe an. Kannst du ein Muster entdecken oder einen roten Faden? Und welche Punkte findest du jetzt erstmal am interessantesten? Mach dir ein Sternchen dran. Welche Themen haben dich am meisten angesprochen? Vielleicht auch, das steht hier jetzt nicht, aber vielleicht auch, was willst du dir nochmal angucken in der Masterclass und oder welche Fragen willst du dir nochmal in Ruhe angucken? Es ist ja ziemlich viel jetzt auf einmal. Und hast du Kombinationen von Ursachen für dich identifiziert? Und wo kannst oder willst du zuerst ansetzen und auf Lösungssuche gehen? Mach noch einmal Pause im Video und beantworte dir die Fragen. So, wir machen einen Ausblick. Das waren jetzt alle Fragen zu den Ursachen und an jeder dieser Ursachen und noch weiteren kann man ansetzen, um weniger aufzuschieben und mehr ins Tun zu kommen oder die Aufgabe anzugehen. Und mein Plan ist, deswegen habe ich mit dieser Masterclass jetzt gestartet, ich will in der Zukunft, ich kann nicht sagen, wie lange das braucht, weil ich ja so viele Dinge tue, aber ich will verschiedene Masterclasses zu verschiedenen Themen anbieten, und zu diesen Ursachen und auch weiter auf Lösungssuche gehen und ich will Angebote machen, was da alles helfen kann. Und meine Idee ist, dass anders als bei einem großen Online-Kurs zu dem Thema, jeder, also du auch, dir selbst einen passenden Blumenstrauß an Lösungsansätzen zusammenstellen kannst. Coole Idee, oder? Ich bin selbst begeistert von der Idee. Ich werde das auch machen. Wie viele Blumen es dann werden, das hängt dann so ein bisschen auch davon ab, wie die Nachfrage ist, wie meine Zeit ist und so weiter. Und geplant habe ich bisher, zu den Teilen, die wir jetzt gemacht haben, was zu machen. Ziele, Motivation, Prioritätensetzung würde gut zusammenpassen. Zeitmanagement, Struktur und Organisation. Gedanken, Gedankenmuster, Glaubenssätze. Perfektionismus und übersteigerte Ansprüche. Emotionen und Gefühle. Vielleicht auch nochmal unterteilt, weil das ist wirklich ein großes Thema. Dann weniger aufschieben, mehr Struktur für ScannerInnen und vielseitig Interessierte. Ja, oder wenn man vielseitige Interessen hat. Und auch noch Spezialthemen wie Lernen, für die, die jetzt, wenn du jetzt gerade studierst oder eine Ausbildung machst vielleicht, oder Umgang mit Prüfungsangst, auch ein großes Thema, das wir jetzt gar nicht gesondert besprochen haben. Und Achtsamkeit und Entspannung, weil wenn man voll im Stress ist, kann man auch nicht gut die Dinge tun. Und noch mehr. Ich habe also 1000 Ideen, wie immer. Ich werde immer alle Infos über den Newsletter und über Social Media streuen. Alles, was ich mir vorgenommen habe, immer wenn was geplant ist, werde ich das verteilen und dann kann man wieder live dabei sein oder eben dann die Aufzeichnung kaufen. Wenn du also jetzt nicht im September bei der Masterclass bist, sondern sie später besuchst, dann schau gerne mal auf der Seite, zeige ich dir gleich, ob da auch schon Masterclasses fertig sind. Oder wenn du eine Frage hast, schreib mir eine Mail. Wenn du sofort loslegen willst, was es aktuell gibt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, sind folgende Online-Kurse. Ich habe einen kleinen Kurs gegen das Aufschieben, endlich weniger aufschieben. Dann gibt es den großen Kurs gegen das Aufschieben. Da habe ich alles, was in meinem Direktpräsenztraining drin ist, was ich auch oft an den Unis mache, ist da drin. Das ist also ein sehr umfangreicher Kurs. Da sind viele, nicht alle, aber viele von diesen Themen schon mit abgedeckt. Den werde ich demnächst auch noch mal so ein klein bisschen erweitern, denke ich, mit neueren Dingen, die ich noch neu dazugelernt habe. Dann gibt es weniger Aufschieben mit dem inneren Team. Denn das innere Team ist eine Methode, wo man gut im Inneren gucken kann, welche Anteile habe ich, welche Gedanken, welche Gefühle bewegen mich. Selber sozusagen, indem man das malt und zeichnet und damit selber arbeiten kann. Und da erkläre ich genau, wie man das mit dieser Methode selber tun kann. Für die, die gerne ein Tool haben und dann selber an sich rum experimentieren und selber herausfinden und selber arbeiten wollen. Dann gibt es einen Kurs, was will ich eigentlich wirklich, wo wir uns sehr viel damit beschäftigen, herauszufinden, was eigentlich die Motivation ist, was du eigentlich willst. Da werde ich demnächst auch eine Hypnose noch mit reinbauen, habe ich beschlossen. Die kommt. Und es gibt Meditation für mehr Entspannung und Energie. Auch da kommt sicherlich noch das ein oder andere Neue dazu. Da kann man verschiedene Audios runterladen. Die meisten sind jetzt noch ohne Hypnose, aber es wird noch ein paar auch mit Hypnose geben. Die sind aber auch schon sehr schön, auch ohne Hypnose einen in Energie zu bringen und in Entspannung zu bringen. So, da könnt ihr mal stöbern. Das gibt's schon. Und wer jetzt sofort, auch wenn es jetzt noch keine Masterclass gibt, gerne Coaching möchte, wenn du ein Anliegen hast zum Aufschieben oder zur Entspannung oder zur Perspektive oder auch was anderes, sprich mich gerne an. Hier auf dieser Seite katringrobin.de Angebote, also /Angebote/Coaching, kannst du alles lesen über mein Coaching-Angebot. Ab sofort gibt es das auch mit Hypnose, wenn man möchte. Und wir machen es entweder in Hamburg in meinem Praxisraum oder online oder per Telefon. Wenn du da Interesse hast, schreib mir auch gerne eine Mail. Meine Mailadresse haben ja eigentlich alle, aber ich tue sie auch nochmal zum Video. So, und jetzt gibt's hier die Fragerunde. Dafür sammeln wir jetzt live einmal und dann beantworte ich die noch und dann sind wir hier schon gleich zu Ende. So, die Fragen, die wir heute haben hier, die kommen jetzt noch mit in die Aufzeichnung, weil vielleicht hast du ja, der du die Aufzeichnung oder die du die Aufzeichnung siehst, auch diese Fragen. Aber ich mache es kurz, weil es schon so lang ist. Also einmal war die Frage nach ADHS, wenn mich das betrifft, was kann man da tun? Und ich habe gesagt, da bin ich jetzt nicht die Expertin, aber ich weiß von mindestens einem Fall, wo Hypnose ganz gut geholfen hat. Also ich habe jemanden getroffen, der sich selber mit Selbsthypnosen sehr gut behandelt hat und da viel ruhiger geworden ist. Und von daher ist Hypnose auf jeden Fall was zu wirken scheint, unabhängig von Medikamenten oder Therapien oder was man da machen kann. Und ich habe schon gesagt, ich plane auch neben den Masterclasses, das ist sozusagen noch ein geheimer Plan, aber jetzt mache ich ihn mal öffentlich, auch eine Reihe von Hypnosen rauszubringen, die man sich kaufen kann und dann selber zu Hause anhören kann, zu verschiedenen Themen, zu Prüfungsangst und zu Selbstvertrauen. Und ich weiß nicht, alles, was meine Leute so brauchen. Und ADHS habe ich schon jetzt mit aufgenommen in die Wunschliste, beziehungsweise Konzentration und so weiter, für alle, die so hibbelig sich fühlen und ein bisschen ruhiger werden wollen. Also auch da, guckt in meinen Newsletter, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, ne, katrinkrubin.de/newsletter, kann man sich kostenlos eintragen und da schreibe ich nicht jedes, ich schreibe nicht dauernd. So viel Zeit habe ich gar nicht, aber ich versuche regelmäßig einmal, zweimal im Monat zu schreiben, bei besonderen Gelegenheiten ein bisschen öfter und da informiere ich immer über die neuesten Dinge, damit man auch nichts verpasst. Und da ist auch die Frage, ne, ich bin so innerlich unruhig und merke so eine Abwehr für Aufgabe, das ist so groß wie so ein Gefühlskloß. Das klingt für mich auch wie, da könnte so eine Hypnose vielleicht helfen. Und wenn man aber merkt, das ist irgendwas Diffuses und ich kann es nicht greifen, ist das tatsächlich was, wo ich sehr gerne im Coaching arbeite. Dann machen wir 1, 2, vielleicht 3 Stunden, finden raus, was es ist, lösen diesen Knoten auf, lassen das Gefühl frei und dann geht das alles viel, viel einfacher. Weil Online-Kurse und so weiter sind natürlich toll, aber sie haben natürlich ihre Grenzen. Und da ist manchmal so ein 1-zu-1-Kontakt einfach auch eine schöne Sache. Dann ist eine Frage, ich schiebe das wichtigste To-Do häufig auf. Das zweitwichtigste geht dann wieder. Das klingt für mich, also was könnte die Ursache sein? Das klingt für mich nach Perfektionismus vielleicht. Oder auch Ängste. Ja, also Ängste davor, das Wichtigste irgendwie zu verbocken, nicht hinzukriegen. Guck doch nochmal in die Richtung, ob da was klingelt, wenn du das nächste Mal so ein wichtigstes To-Do hast und nicht rangehst und versuch einfach alles, was es zum Thema Angst gibt. Also, ich habe eben schon, vorhin war schon die Frage, ich kann jetzt nicht alle Lösungsideen noch sagen, das kommt dann halt in den Masterclasses, aber bei Angst, eine Sache, die sehr gut funktioniert, ist kleine Schritte. Ja, weil wir haben oft Angst vor dem großen Schritt, kleine Schritte machen, Stück für Stück und den ersten Schritt am besten gleich. Zähl bis 5, 1, 2, 3, 4, 5 und los. Nicht lange nachdenken. Und dann merkt man oft, dass die Angst gar nicht so begründet war. Das mal einfach jetzt als kleiner Gratis-Tipp noch on top. So, und hier, wenn ich Fehler suche oder denke, da ist ein Fehler und ich noch keine Lösung im Kopf habe bei meiner Arbeit, dann lenke ich mich oft ab. Und ich vermute, dass es vielleicht, oder was könnte es sein? Ich vermute, dass da ein Glaubenssatz dahinter steht vielleicht. Oder auch Angst oder auch Perfektionismus. Also guck mal, beobachte dich mal. Wenn du sowas hast, das nächste Mal, was da passiert. Das ist zum Beispiel was, wo ich Klienten oft das innere Team erkläre. Deshalb gibt es auch diesen Online-Kurs, weniger Aufschieben mit dem inneren Team, weil man da gut dahinter kommen kann. Was ist es denn jetzt eigentlich bei dieser Sache? Ja. So. Ach ja, und eine Sache ist noch gefragt worden, wenn ich Interesse habe an einem Kurs, an einem Online-Kurs gegen das Aufschieben, sollte ich den kleinen oder den großen Kurs kaufen? Wenn du dich das vielleicht auch gerade fragst, weil du sagst, ich will jetzt nicht warten auf die Masterclass, ich will jetzt gleich loslegen. Wenn du das Ganze willst, natürlich, also wenn du alles wissen willst, was ich bisher verdigitalisiert habe zu dem Thema, dann brauchst du den großen Online-Kurs. Da ist alles drin. Die Frage ist nur, ob du alles brauchst. Und die ganz wichtige Frage ist, ob du dir auch zutraust, diesen Kurs auch wirklich durchzuarbeiten. Weil ein Grund, warum ich jetzt auf Masterclasses wechsle und nicht mehr noch weitere große Kurse mache, ist, dass ich beobachtet habe, viele kaufen sich das dann, und ich mache das manchmal auch, ganz ehrlich, und dann arbeiten sie das nicht durch, weil es einfach zu viel ist und weil der Alltag immer schon so voll ist. Wenn das ein Problem von dir ist, auch wenn es natürlich für mich wirtschaftlich besser wäre, alle würden den großen Kurs kaufen, aber dann empfehle ich dir tatsächlich den kleinen Kurs, weil der klein und überschaubar ist, den kannst du erstmal durcharbeiten, du kriegst zu verschiedenen Themen viele Anregungen in kurzer Zeit und ich glaube, der ist so ein bisschen mehr snackable und wenn du dann, also leichter zu verspeisen, aber wenn du dann mehr willst, kannst du ja immer noch den großen Kurs kaufen. Na, also was wir nicht wollen ist, also was ich nicht will, ist, dass ihr so einen Kurs auf Halde kauft und dann nie macht. Und dann gibt es keinen Erfolg, weil das ist nicht mein Plan. Ich möchte gerne, dass es vorangeht. Ich möchte gerne helfen mit meiner Arbeit und es soll auch helfen. Und wenn du gar nicht weißt, woran es liegt und was und so, dann mach lieber eine Coachingstunde bei mir erstmal und dann gucken wir ganz konkret bei dir und dann kann ich ganz konkret dir weiter Tipps geben, in welche Richtung du noch schauen kannst. So, das waren die Fragen, die hier noch eingegangen sind. Dann ist das jetzt die Abschlussfolie. Ich wünsche dir, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Ursachenfindung, bei der Ursachensuche, bei der Lösungssuche. Wenn ihr Lust habt, wenn du Lust hast, weiter mit mir zu reisen und weiterzumachen mit meinen Online-Kursen, mit Coaching, mit den Masterclasses, mit Hypnosen, freue ich mich. Wenn es woanders für dich Dinge gibt, freue ich mich auch. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du Lust hast, mir ein Feedback zu geben zur Masterclass, dann schreib mir sehr gerne. Da freue ich mich immer drüber und andere freuen sich auch, weil sie dann wissen, was sie erwartet. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir. Falls das über das hinausgeht, was ich so nebenbei beantworten kann, würde ich das schon sagen. Aber eine kleine Frage geht meistens auch zwischendurch mal. Also meldet euch. Und ja, ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag und beende hiermit die offizielle Masterclass. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, alles Gute und bis bald.